Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen.
Ja, wir sprechen heute über die bald anstehende Bundestagswahl, Friedrich Merz, die AfD und Immigration. Also ganz große Themen aktuell und ich bin gespannt auf die Meinungen von unserem heutigen Gast, den die meisten Zuseher sicherlich sehr, sehr gut kennen. Ist ein alter Bekannter und gern gesehener Gast in unserer Community, bekannt für Klartext, was Banken, Euro und Politik betrifft, mehrfacher Bestsellerautor, der ehemalige CEO von Degussa Gold, heute Gold Revolution. Ja, lange Jahre Unternehmensberater, auch für Banken gearbeitet und kennt diesen Sektor aus dem FF. Ja, ich spreche natürlich von Dr. Markus Krall. Schön, dass Sie heute wieder zugeschaltet sind aus Mallorca dieses Mal.
Hallo Herr Wittmann, danke für die Einladung und natürlich von hier aus auch herzliche Grüße an alle Ihre Follower, Fans und Zuschauer heute.
Ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Wir haben einiges zu besprechen und das sind ja auch einige Themen, die viel in den Medien sind. Ja, und die Bundestagswahl bekannterweise steht kurz bevor. Wissen Sie schon, wen Sie wählen?
Ich habe schon gewählt. Ich wohne ja nicht mehr in Deutschland. Das heißt, bei mir bleibt ja leider nur die Briefwahl, die ich eigentlich sonst schon aus Sicherheitsgründen nicht so bevorzuge, weil ich glaube, dass die Briefwahl eigentlich Tür und Tor öffnet für alle möglichen Arten von Manipulationen. Und wir haben es jetzt gerade bei der Sachsenwahl wieder gesehen, da hat sich jetzt auch der Verdacht auf Manipulation ergeben. Deswegen geht die Atlas-Initiative jetzt auch juristisch dagegen vor und erzwingt dort die Herausgabe von Akten und Daten von der Wahlkommission. Und deswegen bin ich eigentlich gegen Briefwahl, aber als Auslandsdeutscher sozusagen, der nicht in Deutschland einen Wohnsitz hat, habe ich gar keine andere Wahl, also habe ich es schon gemacht und ich werde jetzt nicht gegen das Wahlgeheimnis verstoßen, aber wer mich kennt, kann sich denken, dass ich keine der Mainstream-Parteien gewählt habe.
Okay, gut. Machen wir mal weiter, vielleicht mit dem Friedrich Merz, der war früher bekannterweise Aufsichtsratsvorsitzender bei BlackRock, steht ja auch wie die demokratischen Parteien für die Brandmauer, wollte aktuell auch die Immigration zumindest mal etwas einschränken. Wie stehen Sie zu dem Kanzlerkandidaten der CDU?
Also ich halte sehr, sehr wenig von Friedrich Merz. Ich glaube, dass ihm die Stamina fehlt und das Rückgrat fehlt und wie man in Südamerika sagen würde, auch die Cojones, ja, um wirklich Veränderungen in Deutschland durchzusetzen. Er hat im Grunde genommen ja Versprechungen gemacht, die keine Lösungsmenge, keinen mathematischen Lösungsraum mehr übrig lassen. Einerseits hat er den linken Mainstream-Parteien versprochen, die Brandmauer auf jeden Fall aufrechtzuerhalten. Das heißt also keine Handreichung an die AfD, keine Kooperation, keine Koalition, auch keine gemeinsamen Abstimmungen, auch keine Minderheitsregierung, die von der AfD geduldet wird, nichts dergleichen. Also die totale Brandmauer. Oder Honecker hätte gesagt, der antifaschistische Schutzwall. Und gleichzeitig hat er den Bürgern versprochen, dass sich, wenn er gewählt wird, alles ändert. Ja, er hat aber jenseits von der Koalition mit Roten und Grünen keine Möglichkeiten, sich Mehrheiten zu verschaffen, womit das Versprechen der Änderung ein leeres bleiben wird. Das heißt also, er hat sich so aufgestellt, dass er eins von diesen beiden Versprechen mathematisch zwingend brechen muss. Er muss entweder gar nichts ändern oder er muss die Brandmauer einreißen. Nur diese beiden Möglichkeiten hat er. Und ich vermute mal, so wie er gestrickt ist und so wie sein Ex-Arbeitgeber gestrickt ist, der ja, wie man so hört und lesen kann, immer noch einen gewissen Einfluss ausübt und mit dem er sich ja auch noch regelmäßig konsultiert, da würde ich mal davon ausgehen, dass er gar nichts ändert in Deutschland.
Ja. Glauben Sie, dass die Brandmauer fallen könnte in den nächsten Wochen, Monaten? Also einen sagen, eigentlich theoretisch ist sie bereits gefallen, aber sie würde immer noch dann festgehalten in der Regel. Also wie sehen Sie dieses Thema?
Also ich halte es schon für denkbar, dass sie fällt, aber nicht mit Friedrich Merz. Dazu hat er sich zu sehr aus dem Fenster gelehnt, ja, dass er das könnte. Es gibt einen mit der opportunistischen Flexibilität in den Unionsparteien, der sie zu Fall bringen könnte, auch wenn er 10-mal gesagt hat, dass er es nie tun würde. Aber wir wissen alle, wenn er A sagt, wird er B machen und das ist Markus Söder. Ja, das ist natürlich denkbar, dass er das Ruder an sich reißt, wenn es dann überhaupt nicht mehr geht. zumal wir ja in eine immer schlimmere Wirtschaftskrise reinrutschen. Es wird ja täglich schlimmer. Und zumal die Nachrichten, die über den Atlantik schwappen, für die Mainstream-Parteien von, ich sag mal, Stunde zu Stunde ungemütlicher werden. Ja, also es ist, das ist ja nicht vergnügungssteuerpflichtig für die, was da jetzt gerade hier aus Doge herauskommt und wo wir alle wissen, dass es in Deutschland genauso läuft und gelaufen ist wie in Amerika. Nämlich großflächige Veruntreuung von Steuergeldern, Korruption aller Orten, also eine so tief sitzende Korruption, dass jedes Drittweltland, jeder Diktator eines Drittweltlandes draufschaut und vielleicht noch den Satz murmelt, die bringen noch die gute alte Korruption in Verruf, wenn die so weitermachen. Also da sind unsere Drittweltdiktatoren reine Waisenknaben gegen das Ausmaß an Korruption, das wir hier im Westen offensichtlich ja haben und was jetzt in Amerika mal dokumentiert wird. Und ich bin sicher dabei, dass es bei uns genauso läuft. Also es ist, man muss sich ja nur die Ausgabenlisten unseres Entwicklungshilfeministeriums ansehen und wo die 15 Milliarden an NGOs fließen, im Kampf gegen rechts, ja, im Grunde genommen sind das alles Selbstbedienungsläden. Das heißt also, der Druck wird steigen. In Österreich hat man ja schon gesehen, dass der Druck so groß war, dass es eigentlich die Brandmauer effektiv gefallen ist, auch wenn die Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP jetzt gescheitert sein dürften. Aber die Neuwahlen, die da in Österreich kommen, die werden jetzt, ich würde mal sagen, 35-40% FPÖ-Stimmen dann bringen. Und dann schauen wir mal weiter. Und dann ist wahrscheinlich die ÖVP, die geht dann den Weg der Christiana Demokratia, ja, und wird sich dann irgendwann mal selbst hinrichten, politisch betrachtet. Also so kann es auch in Deutschland passieren. Ob es jetzt in 2 Wochen passiert, das weiß ich noch nicht. Das hängt von den Details des Wahlergebnisses ab. Aber da ja in diesem Land Ströme von Blut fließen, ist nichts mehr auszuschließen.
Sie haben ja gerade Österreich angesprochen. Ich würde gerne mal so einen ungeplanten Abstecher vielleicht nach Europa machen. Welche Tendenz sehen Sie da? Und dass auch so diese Woke-Vorherrschaft, dass die mehr und mehr fällt? Also wie sehen Sie da die Tendenzen und womit rechnen Sie?
Ich habe ja schon vor etlichen Monaten gesagt, die libertäre Revolution kommt von Argentinien nach Nordamerika und von dort aus schwappt sie jetzt über den Atlantik. Sie kommt mit Macht, sie kommt mit Wucht und zwar auch deswegen, weil die ganze Aufklärungsarbeit in Amerika eine globale Kabale zutage fördert, eine globale Koalition von linkssozialistischen, ökosozialistischen, gegenderten, woken, korrupten Politikern und die im Verbund mit korrupten Großunternehmen aus dem Steuerzahler eine Melkkuh gemacht haben, an der sie sich freihändig bedient haben. Diese Fakten kommen jetzt rüber und ich bin sicher, in Amerika wird so viel zutage kommen, dass auch vieles rauskommt, was hier passiert. Und insofern glaube ich, dass die woke Vorherrschaft zu Ende ist. Man hat es ja am Gesicht von Frau von der Leyen ablesen können, als J.D. Vance ihr die Leviten gelesen hat. Sie saß ja vollkommen versteinert da. Die weiß, dass politisch ihr letztes Stündlein geschlagen hat. Und mit dem fällt auch die ganze linksgrüne woke Vorherrschaft. Also das ist zu Ende. Und dazu muss man ja auch sehen, Europa ist jetzt eingekreist. Europa hat im Osten Russland. Über die Köpfe Europas hinweg verständigen sich jetzt Amerika und Russland über die Ukraine. Das wird überhaupt kein Zucker schlecken, ganz sicher nicht für das Regime in Kiew, auch nicht für seine ganzen Kriegsprofiteure und Unterstützer hier in Europa. Und dann fallen die hier zwischen alle Stühle. Also das wird lustig anzusehen.
Okay. Kommen wir wieder zum eigentlichen Thema bei uns zurück. Und zwar, ich wollte mit Ihnen auch noch ein bisschen über die AfD sprechen, die ja die Gemüter durchaus erregt. Ihr wird vorgeworfen, sie sei demokratiefeindlich. Sehen Sie diese Gefahr oder ist das aus Ihrer Sicht eben eine gezielte Diskreditierung durch das Establishment?
Also Demokratiefeindlichkeit mache ich eigentlich fest an Handlungen und nicht an Vorwürfen, die dann nicht belegt werden. Also wenn man die Leute fragt in den Mainstream-Parteien, CDU, SPD, Grüne und Linke, ja, was habt ihr denn vorzubringen? Dann ist unisono immer die Antwort, ja, das sind Nazis, das sind Rechte, das sind Rechtsradikale, das sind Braune. Und wenn man dann nachfragt, ja, kriege ich da auch mal einen Beleg geliefert? Also konkret bitte, Programmatik, Leute, Vergangenheit, Taten. Ja, dann kommt in der Regel gar nichts. Und wenn mal was kommt, dann wird irgendein Mitglied aus der hintersten Reihe ohne Funktion in der Partei hervorgekramt, der irgendwann mal besoffen irgendwas gesagt haben soll, was aber dann auch nicht belegt wird. Also Mir scheint, zwischen Anspruch und Wirklichkeit dieses Vorwurfs klafft eine Lücke. Und ich würde jetzt mal eigentlich alle Beteiligten einladen, die doch mal endlich zu schließen. Da aber auch der Verfassungsschutz ja nicht in der Lage ist, sie zu schließen. Der Bericht, den der Verfassungsschutz vorgelegt hat, der greift ja auf so dünnes, wie soll ich sagen, auf so dünnes Eis zu oder zurück, oder bewegt sich auf so dünnem Eis, dass es einen graust, dass eine Behörde sich sowas überhaupt traut. Also da werden als Beweise für die angeblich rechte Gesinnung der AfD wird beispielsweise der Fakt angeführt, dass die AfD von Systemmedien oder Systemparteien spricht. Ja, das sei demokratiefeindlich, weil die Demokratie würde ja quasi als System diffamiert. Ja, aber wie nennt man es denn, wenn sich die Parteien den Staat zur Beute gemacht haben? Was ja auch lange vor der AfD schon Herr von Weizsäcker mal festgestellt hat, vor Jahrzehnten schon, und was mittlerweile zur Kunstform mutiert ist. Also wie nennt man es dann, wenn es kein System hat und kein System ist? Also mit solchen, ja, Spitzfindigkeiten wird gearbeitet und mehr haben die nicht zu bieten. Und insofern sage ich, aus meiner Sicht, die AfD bewegt sich im rechten demokratischen Spektrum, aber klar innerhalb des demokratischen Spektrums. Und rechts ist in der Demokratie genauso erlaubt und legal und in Ordnung wie links oder Mitte. Ja, es gab schon immer rechte, linke und Mitteparteien innerhalb des demokratischen Spektrums. Früher war da mal eine CSU oder eine CDU, die war rechts, ja. Die ist von Frau Merkel komplett in die linke Ecke gerückt und hat dort einen Systemwettbewerb mit den Linken und Ökosozialisten angefangen, den sie auch nicht gewinnen kann. Aber die AfD ist dort, wo die CDU in den 80er Jahren stand. Das ist rechts, aber es ist nicht rechtsradikal, es ist auch nicht Nazi, es ist nicht braun. Und das mittlerweile in Ostdeutschland jetzt auch Leute aufstehen und sagen, Patriotismus ist eine gute Sache, auch dafür habe ich Verständnis. Wenn ich mich in England bewege, beispielsweise, ich bin ja bisher bekannt, dass ich durchaus auch ein sehr anglophiler Mensch bin und habe viele Freunde in England, auch in der konservativen Partei übrigens, auch Amtsträger dort, dann haben die immer einen Patriotismus an den Tag gelegt, von dem könnten wir uns eine Scheibe abschneiden. Was ist ein gesunder Patriotismus? Es ist, sein Land zu lieben und alle anderen Länder einzuladen, das Gleiche mit ihrem Land zu tun. Also sich nicht über die Menschen anderer Länder zu erheben, sondern sein Land zu lieben, weil es halt sein Land ist. Ja, was ist daran verkehrt? Das ist ja schon rechtsradikal aus Sicht dieser Leute. Und dass jetzt in Ostdeutschland beziehungsweise Mitteldeutschland ja sich die Menschen wieder mehr in diese Richtung entwickeln, ist eigentlich auch eine gesunde Entwicklung. Das ist ein Prozess der Reifung und eines Ankommens in der Gemeinschaft anderer Demokratien, die den Patriotismus für was völlig Normales halten. Ich erinnere dran, General de Gaulle, den ich auch sehr bewundere, hat ja mal in den 50er Jahren schon, und damals gehörte in Frankreich noch Mut dazu, von Deutschland als einer großen Nation gesprochen. Ja, und Deutschland, eine große Nation, unser Nachbar, ja, sagte er damals. Und was ist daran falsch? Er hat natürlich nie in Zweifel dann gelassen, dass er sein Land Frankreich auch als große Nation sieht. Aber was ist daran falsch? Also die ganze Debatte in Deutschland ist verschoben und verrückt. Und weil sie verschoben und verrückt ist, sind die Leute so orientierungslos. Und deswegen kommt auch dieses ganze, ich drücke jemanden in eine Ecke, wo er gar nicht steht, ist deswegen so lange gut gegangen. Aber ich glaube, dass das jetzt an sein Limit kommt und eigentlich schon das Schwert stumpf ist. Weil heute können sie jemanden als Nazi beschimpfen, das interessiert doch keinen mehr. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon als Nazi beschimpft worden bin, von Leuten, die noch nie einen richtigen, echten Nazi gesehen haben. Ja, und wo ich sage, Leute, seid ihr eigentlich euch klar, dass wenn ihr mal einem echten Nazi begegnen würdet, dass das wahrscheinlich dann in ernsthaften Schwierigkeiten sein würdet, weil das sind gewalttätige Menschen. Ja, die kapieren überhaupt nicht, dass man nicht jede abweichende Meinung sofort in diese Ecke schieben darf, ohne dass es irgendwann mal Konsequenzen hat.
Ja, verstehe. Wir hatten ja auch schon, oder Sie hatten ja auch schon gesprochen über die wirtschaftlichen Probleme in Deutschland haben, die offenkundig sind. Genauso offenkundig sind ja die Sicherheitsprobleme jetzt auch ganz aktuell wieder erlebt in München. Was passiert da eigentlich und wie bewerten Sie das Thema Immigration und glauben Sie, dass Deutschland vor einem sozialen oder wirtschaftlichen Kollaps steht, wenn sich die Migrationspolitik eben nicht grundlegend ändert? Also was passiert hier eigentlich?
Also der Kollaps ist ja schon augenfällig, ja. Wir haben die Situation, dass in Deutschland Ströme von Blut fließen. Ja, es geht kaum eine Woche rum, in der nicht irgendjemand abgemessert, überfahren, totgeschlagen, vergewaltigt, gruppenvergewaltigt oder sonst was wird. Also eigentlich, wenn man mal es richtig rechnet, geht kein Tag rum, an dem das alles nicht passiert. Gibt es keinen Tag mehr. Es endet nur nicht jedes Mal tödlich, aber oft genug endet es eben auch tödlich. Jetzt haben wir wieder einen Fall in München und kann man sich im Prinzip darauf verlassen, ist immer wieder das Gleiche. Erst kommt die Hiobsbotschaft, dann kann man sich schon darauf verlassen, aus welchem Land derjenige kommt. Der nächste Schritt ist dann, dass er psychisch gestört ist und deswegen nicht vor Gericht gestellt wird. Ja, und anschließend stellen sich die üblichen Verdächtigen, nachdem sie den Opfern ein paar gestanzte Mitleids- und Beileidsbekundungen herübergeworfen haben, hin und reden davon, dass diese Sache jetzt nicht missbraucht werden darf politisch, vor allen Dingen nicht von rechts. Und dann kommt aber schon der politische Missbrauch mit der ersten Demo gegen rechts. Also die schämen sich noch nicht mal, im Grunde genommen, diese Schweinerei, für die sie selbst verantwortlich sind, zum Anlass zu nehmen, um dann eine Demo gegen rechts zu machen, und zwar gegen Menschen, denen sie Rechtsradikalismus unterstellen, aber die es gar nicht sind.
Und wie wir auch gesehen haben, dann auch gerne mal vom Familienministerium, was grün geführt ist, finanziert, um damit Steuergeldern Demos dagegen durchzuführen, während die eigene Bevölkerung, muss man teilweise ja sagen, eigentlich umgebracht, verletzt wird, mit Messern abgemetzelt. Ist schon faszinierend, ja, was passiert
da. Das ist schon ungeheuerlich, vor allen Dingen, da das Familienministerium und auch alle anderen Ministerien eigentlich gehalten sind. Sie dürfen gar keine parteipolitischen Aktivitäten finanziell unterstützen. Das tun sie hier aber ganz offensichtlich, indem sie ganz bewusst Demonstrationen organisieren, unterstützen, finanzieren, die sich gegen eine im Bundestag vertretene Partei richten, die immerhin von einem Viertel der Deutschen voraussichtlich am 23.02. gewählt werden wird. Oder vielleicht ist es auch mehr als ein Viertel aller Deutschen. Ja, das heißt, also hier wird ganz bewusst eine Politik gefahren, mit der man ein Viertel des Wahlvolks zu Nazis erklärt, so hart muss man es mal sagen. Ein Viertel des Wahlvolks wird hier zu Nazis erklärt, wird ausgegrenzt. Es wird ihm die demokratische Teilhabe im Land verwehrt. Das grenzt schon, ich weiß nicht, ob man sagen kann, es grenzt schon. Eigentlich ist es eine neue Art politischer Apartheid, die da in Deutschland eingeführt wird. Zumal sie sich ja auch insbesondere gegen die ostdeutschen Mitbürger richtet, ja, wo ja die AfD mittlerweile mit 30-40% vertreten ist und wo sie in vielen Gebieten die Mehrheit schon hat, wo sie praktisch alle Direktmandate bekommen wird, jetzt diesmal bei den Bundestagswahlen. Das ist absehbar. Ja. Und diese Art der politischen Ausgrenzung eines großen Teils des Souveräns durch die politische Klasse ist ein direkter Anschlag auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Also wo sitzen die Antidemokraten?
Ja, was müsste Ihrer Ansicht nach passieren, um die Migration so zu steuern, dass sie dem deutschen Volk nutzt und nicht schadet?
Also wir können diese Art der Migration gar nicht steuern. Wir können sie nur abstellen und rückabwickeln, nach meiner Überzeugung. Diese Migration war von Anfang an illegal. Sie war eine Herrschaft des Unrechts, wie Herr Seehofer ja mal Frau Merkel direkt ins Gesicht geschleudert hat. Da hat er einen wachen Moment gehabt, der Mann. Ja, sie war eine Herrschaft des Unrechts, sie war illegal, sie hat gewalttätige Menschen ins Land gebracht, in großer Zahl. Sie hat auch diese Herkunftsländer der Migration, die haben, nach allem, was man so hören und lesen kann, teilweise ihre Gefängnisse geleert, ihre psychiatrischen Anstalten geleert und gesagt, die Deutschen nehmen alle auf, da könnt ihr hingehen. Jetzt liest man, dass angeblich 1 Million von den 3,5 Millionen, die zu uns gekommen sind, psychisch gestört seien. Das halte ich noch nicht mal für undenkbar, denn wenn solche Auswahlmechanismen dort gegriffen haben und die uns alle geschickt haben, die sie nicht mehr wollten, dann ist das durchaus möglich. Ja, also hier gibt es im Grunde genommen, sowas kann man nicht reparieren. Sowas kann man nur rückabwickeln. Das lässt sich auch nicht mit herausfiltern und mit Anreizsystemen oder sonst was, sondern da gibt es genau zwei Schritte, die zu gehen sind. Der erste Schritt ist die sofortige Einstellung aller Hilfen. Ich sehe nicht ein, warum ich es als Steuerzahler weiterhin finanzieren soll. Und ich glaube, die Mehrheit des Souveräns und der Steuerzahler auch nicht. Ja, und zweitens, ganz knallhart, wer hier kein legales Aufenthaltsrecht hat, und das haben 99,9% von denen eben nicht, der geht nach Hause. Ja, und wenn die Länder die nicht aufnehmen, ja, dann werden halt die Hilfen eingestellt, dann gibt's halt keine Entwicklungshilfe mehr, dann wird der Handel eingestellt, dann werden Sanktionen herangezogen. Trump hat's ja gerade gezeigt, wie es geht. Kolumbien wollte seine Staatsbürger nicht zurücknehmen. Daraufhin hat Trump mit dem Zaunpfahl gewunken und keine 24 Stunden später waren die Flughäfen in Kolumbien für die Abschiebeflüge aus den USA offen. Punkt. So macht man das. Schaut es euch genau an. Es ist eine reine Frage des politischen Willens. Was hier fehlt, ist nicht die Möglichkeit. Was hier fehlt, ist der politische Wille. Im Übrigen ist bei jedem einzelnen Migranten klar, wo er herkommt, auch wenn er seinen Pass weggeworfen hat. Die haben alle auf unsere Kosten Handys gekriegt, Mobiltelefone, Smartphones für viel Geld. Die müssen wir nur auswerten, dann wissen wir, wo sie angerufen haben. Und das, die Ländervorwahlen, die lassen sich leicht ermitteln. Das ist total easy. Ja, also leichter geht's gar nicht. Ja, es ist nicht so, dass wir nicht wüssten, wo sie herkommen. Und selbst bei Einzelfällen, wo das vielleicht nicht der Fall ist, da muss man nur den Zahnschmelz untersuchen und dann weiß man auch, wo sie aufgewachsen sind. Also das sind alles ganz einfache Geschichten. Es fehlt rein am Willen. Und dieser Wille, der ist nicht da, weil ein großer Teil unserer politischen Klasse korrumpiert ist, auch in dieser Sache. Da gibt's dann CDU- und SPD-Politiker, die sich dumm und dramdösig dran verdienen, dass die Gemeinden ihnen Immobilien für einen überteuerten Preis abmieten, wo dann ganz viele da reingepfercht werden und dann nach Köpfen abgerechnet wird und da machen wir einen ordentlichen Reibach. Dann gibt's ja auch, es gibt ja tatsächlich Bürgermeister, gegen die wegen Schleuserei ermittelt wird. Ja, diese Leute haben ein Geschäft draus gemacht und die deutsche Bevölkerung, die deutschen Frauen und Kinder, die da abgemessert und vergewaltigt werden, die zahlen die Zeche dieses Geschäfts. So knallhart muss man das sagen. Das ist das Ergebnis von Korruption. Und deswegen müssen diese Leute auch zur Verantwortung gezogen werden. Es reicht nicht, die Sache jetzt zu stoppen. Diese Leute müssen zur Verantwortung gezogen werden. Sie haben gegen ihren Amtseid verstoßen und sie haben in krimineller Weise agiert.
Danke für Ihre Einschätzungen. Abschließende Frage noch. Können Sie sich eine Überraschung bei der Bundestagswahl in Deutschland vorstellen? Also die herkömmlichen Parteien haben ja noch ein deutliches Übergewicht im Vergleich zu der AfD. Brandmauer und Co. Wir haben darüber gesprochen. Können Sie sich vorstellen, dass es eine wirkliche Überraschung gibt?
Ich kann mir vorstellen, dass es eine Überraschung gibt. Meine eigene Prognose ist, dass es eine gibt, die aber nicht ganz zur Wende reichen wird. Ich glaube, dass wir die FDP, die Linken, den BSW und die Freien Wähler alle unter 5% sehen werden. Wir werden wahrscheinlich die sonstigen irgendwo bei 6-7% sehen, wobei ich hoffe, dass Bündnis Deutschland, der ich ja auch angehöre, so groß dabei werden wird, dass es ein starkes Signal ist für die nächste Bundestagswahl, dass wir dann über die 5% kommen können. Und dann denke ich, dass die AfD 28% kriegt. Und wenn vier Parteien knapp unter der 5%-Hürde scheitern, dann bedeuten aber 28% von 80%, die dann ins Parlament einziehen, 35% der Sitze. Und damit hätten wir eine ziemlich starke Veränderung. Das wäre äußerst schmerzhaft für die Systemparteien. Ich bediene mich dieses Begriffes, lieber Verfassungsschutz. Grüße von hier aus, ja. Und das wäre eine Niederlage, die sie schwer verkraften würden, zumal sie dann gezwungen wären, quasi eine ganz große SED-Koalition zu machen. Also schwarz, rot, grün, vielleicht noch dunkelrot dazu, um das dann überhaupt noch zu bewerkstelligen. Also schwarz, rot, grün wäre es auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, was dann passiert, wenn diese schwarz-rot-grüne Inkompetenzregierung auf die größte Wirtschaftskrise trifft, die den Planeten seit 1929 ereilt hat. Und dass die kommt und dass die schon da ist, das kann jeder mit wachen Augen feststellen.
Herr Dr. Karl, vielen Dank für Ihre Einschätzungen zum Thema Politik, Immigration etc. Wir werden sehen, was die nächsten Wochen und Monate passiert. Wahrscheinlich wird es nicht so langweilig werden. Also wir haben da schon ziemlich viel Emotionen mit dabei. Wir werden auch wieder updaten. Freuen wir Sie auch wieder hier zu Gast zu haben. Ansonsten gerne kommentieren. Verschiedene Meinungen, dass wir sie austauschen können, gerne unterhalb von dem Video, gerne den YouTube-Kanal abonnieren, auch mit dem Glockenzeichen, wenn wir da spannende Gäste, wie natürlich hier Dr. Markus Krall. Ja, Dr. Krall, bis zum nächsten Mal.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.